In dieser Folge erfährst du, warum Wassersparen plötzlich gar nicht mehr so eine hohe Priorität hat, wenn du dich mit einer ganz bestimmten Sache befasst und entsprechend handelst. Ganz herzlich willkommen hier bei Grüner geht immer, gesünder und smarter auch. Ich bin Silvia und ich freue mich, dass du wieder eingeschaltet hast. Heute habe ich ein neues Format sozusagen für dich und zwar ein Best-of-Format. Ich habe mich kürzlich plötzlich wieder an ein Interview erinnert, das ich vor über einem Jahr geführt habe zum Thema Wasser, also zum Thema Trockenheit, zum Thema Starkregenereignisse, das einfach mega, mega gut war. Und deswegen habe ich nochmal reingehört und war wirklich begeistert von dem Inhalt, von dem Wert, den diese Folge einfach hat. Und habe mir gedacht, die hat es nicht verdient, da irgendwo unter ferner Liefen zu verstauben, denn die wenigsten gucken ja so weit zurück, auch wenn sie den Podcast neu entdecken. Und auch wenn du die Folge vielleicht damals sogar schon gehört hast, es lohnt sich wirklich total, die nochmal anzuhören. Also ich habe ja sogar das Gespräch geführt und habe die Folge mehrmals gehört, damals, als ich sie geschnitten habe. Und dennoch war es für mich nochmal eine total wertvolle Auffrischung sozusagen, die einfach nochmal zu hören. Und deshalb, ja, gibt es heute nochmal die Folge mit dem Wasserexperten Thomas Oberländer, wo er wirklich eine ganz neue Perspektive auf das Thema Wasser uns zeigt. Bevor wir in das Gespräch reinstarten, noch eine Empfehlung. Bleib ganz bis zum Schluss dran, denn ich habe Thomas nochmal angeschrieben und ihn gefragt, was hat sich denn an der Situation mit dem Wasser hier in Deutschland so verändert in diesem Jahr, seitdem die Folge online gegangen ist. Und er hat mir eine recht ausführliche Sprachnachricht zurückgeschickt mit einer ja, wertvollen Antwort. Und die bekommst du ganz am Schluss praktisch noch so als Update und was das eben auch jetzt für unseren Umgang mit dem Wasser bedeutet. Also bleib bis zum Schluss dran und jetzt wünsche ich dir ganz viel Spaß beim Lauschen. Ganz herzlich willkommen, lieber Thomas Oberländer hier im Grüner geht immer Podcast. Ich freue mich riesig, dass du hier bist.
Ich freue mich auch, bei Grüner geht immer dabei sein zu dürfen.
Ja, und auch du bekommst von mir die gemeine Grüner geht immer Einstiegsfrage, bevor ich erstmal drauf eingehe, wer du überhaupt bist und was du in diesem Podcast zu geben hast. Und zwar lautet diese Frage: Hast du eine Lieblingspflanze und wenn ja, welche? Und warum ist diese Pflanze deiner Meinung nach dafür geeignet, diese Welt ein bisschen besser zu machen?
Ja, ich finde die Frage gar nicht so gemein, weil ich wusste, dass die kommt. Und zwei Kandidaten, die will ich zumindest erwähnen, die mussten dann noch rausfliegen. Das ist die Birke und das ist der Baum hier bei uns mit der höchsten Verdunstungsleistung. Und das ist der Topinambur, weil der einerseits, der blüht schön und macht Knollen im Boden. Also die beiden habe ich jetzt noch rausgeworfen und habe gesagt, meine Lieblingspflanze ist die Brennnessel. Weil die Brennnessel schön im Schatten wächst und wahnsinnig viel Ertrag liefert. Und weil die Brennnessel so viele nützliche Aspekte hat. Also die ist eine Heilpflanze, man kann sie als Spinat essen, man kann sie im Garten als Jauche und Auszug an, die ist Pflanzenschutzmittel. Das heißt, die Vielseitigkeit der Brennnessel ist da an der Stelle bei mir der Grund gewesen, warum ich die als meine Lieblingspflanze nehme.
Und damit ist die Brennnessel tatsächlich die erste Pflanze im Grüner geht immer Podcast, die ein zweites Mal schon als Lieblingspflanze genannt wurde. Total klasse. Also ich liebe sie auch. Wunderbar. Ja, ich würde mal einfach ein paar Sätze zu dir sagen, Thomas, wenn das für dich in Ordnung ist, und dann ergänzt du einfach, was dir noch wichtig ist. Also vielleicht hat sich die ein oder der andere jetzt schon gedacht, der Thomas muss was mit Wasser zu tun haben, nachdem du bei der Birke erwähnt hast, die Verdunstungsleistung. Das ist ja jetzt eher ein Wort, das uns nicht so über die Lippen geht beim Thema Lieblingspflanze, wenn wir uns nicht intensiv mit Wasser befassen. Und das ist tatsächlich, also Wasser ist Thomas Steckenpferd schlechthin. Und darüber habe ich ihn auch kennengelernt, nämlich in einem Vortrag über eben dieses Wasser. Und zwar im Hinblick darauf, wie gehen wir am besten damit um, dass das Wasser, das von oben kommt, uns vor immer mehr Herausforderungen stellt, nämlich weil es entweder nicht kommt oder in so großen Mengen kommt, dass einfach dass wir als Menschheit damit nicht mehr so gut umgehen können oft. Und Thomas ist mir deswegen so aufgefallen, weil das einfach so wahnsinnig hoffnungsvoll für mich war, was er in diesem Vortrag zum Thema Wasser gesagt hat. Und damals gab es den Podcast tatsächlich noch gar nicht. Und das war das Ausschlaggebende, dass ich gesagt habe, solche Menschen will ich interviewen, solchen Menschen will ich ein Stück weit noch mehr Bühne geben. Und deswegen ist tatsächlich dieser Grüner geht immer Podcast entstanden, damit ich Thomas interviewen kann. Und jetzt endlich ist es auch tatsächlich soweit, weil der Podcast ist ja gestartet im Februar und das ist so ein Monat, da ist das Wasser ja. Ja, da ist es irgendwie so aus dem Augen, aus dem Sinn, da ist es nicht zu trocken, gibt es auch meistens jetzt nicht so wahnsinnig schlimme Unwetter, die irgendwie das Wasser in den Keller spülen. Und deswegen haben wir gedacht, wir warten einfach mit dem Interview, bis es wieder aktueller wird. Und jetzt ist es soweit. Jetzt haben wir ja dieses Jahr einen relativ feuchten Frühling. Das heißt, es ist im Moment noch alles Paletti mit dem Wasser, doch es wird sich vermutlich auch in diesem Jahr in die ein oder andere Richtung oder sogar in beide auch wieder ändern. Und deswegen ist Thomas heute da. Und jetzt freue ich mich, Thomas, wenn du noch ergänzt oder sagst, als was siehst du dich denn in erster Linie?
Ja, ich habe bei uns immer den Eindruck, also auch schon so historisch, wir haben, gerade wir hier in Deutschland, wir sehen Wasser immer als Gegner. Das muss weg. Wir haben in den Städten eine Kanalisation, wir haben auf dem Land die Entwässerungsgräben und schauen immer, das Wasser muss möglichst schnell in den nächsten Fluss, damit es uns nicht stört. Und da habe ich, also als ich selber 2018 gemerkt habe, dass das funktioniert irgendwie so nicht. Das kann so nicht weitergehen für mich selber im Garten. Da habe ich anderswo auf der Welt Leute gefunden, die da einen ganz anderen Umgang mit haben. Und ja, da sehe ich so, ne, also das hier in den deutschsprachigen Raum zu bringen, das sehe ich jetzt so als meine Lebensaufgabe an.
Also das heißt, diese Lebensaufgabe, die du da gefunden hast, die ist erst relativ spät zu dir gekommen. Also war ja jetzt erst dann vor 5 Jahren und hat dich aber gleich so dermaßen gepackt, dass du jetzt deine ganze Energie da reinsetzt.
Ja, ne, also es war so ein bisschen zweistufig. Also erst war es im eigenen Garten und dann habe ich gemerkt, die Dinge, die ein Permakulturdesigner in Arizona macht, der viel weniger Regen hat als wir, um mit Trockenheit umzugehen, die kann ich auch hier in Rheinhausen machen und die funktionieren. Ne? Und das war so die erste Stufe. Und dann war die zweite Stufe, die hatte dann auch was mit Corona zu tun. Und also ich mache Vorlesungen an der Uni und so. Und da war jetzt durch Corona, war ich ja in Anführungsstrichen arbeitslos. Und dann war so die Idee, es gibt deutschsprachig nichts. Also Thomas, setz dich hin. Und dann habe ich ein Buch geschrieben. Ne? Also so ist das in zwei Stufen entstanden. Und jetzt ist das so das Hauptthema meines Lebens geworden. Und die Kinder sind groß, die waren natürlich lange auch Hauptthema. Aber die sind jetzt erwachsen, also jetzt darf ich auch was anderes machen.
Okay. Also finde ich total berührend, weil das habe ich tatsächlich noch nicht oft erlebt hier bei meinen Gesprächspartnern und Partnerinnen, dass jemand, wie soll ich sagen, so mit so einem Paukenschlag in sein Lebensthema eingestiegen ist, sondern ist eher so, dass es sich halt so langsam entwickelt hat, schon meist seit der Kindheit. Und das finde ich total spannend und du hast dich ja wirklich ja mit vollem Herzblut da reingegeben. Also vielleicht auch noch zur Ergänzung, die Vorlesungen, die du an der Uni hältst, die sind zu einem ganz anderen Thema. Du bist Mathematiker und genau, also insofern, das erzähle ich jetzt natürlich nicht dir, sondern den anderen, du weißt es ja. Genau, ich finde es nur einfach spannend, das nochmal zu wissen und auch mich persönlich Für mich persönlich ist es irgendwie total interessant zu wissen, dass du Mathematiker bist, weil da, ich bin ja selber Mathematikerin und da kann ich mir einfach sicher sein, dass was du uns da erzählst, das hat ganz sicher Hand und Fuß und ist nicht irgendein Bla und Blub, das du irgendwo gehört hast, sondern du hast das mit Sicherheit alles ganz genau wissenschaftlich, naturwissenschaftlich überprüft im Sinne von, ist es logisch, kann es auch wirklich so sein? Also das wird einfach Hand und Fuß haben, was du uns heute hier erzählen wirst. Genau, und ja, dann steigen wir doch mal gleich mit dem ein, was mich so beeindruckt hat. Also wir haben es schon gehört, das mit dem, und das erlebt ja auch jeder für sich selber, jeder und jede, im Garten und auch in größeren Zusammenhängen mit Waldbränden, mit großer Trockenheit, nicht nur in anderen Ländern, sondern mittlerweile hier auch in Deutschland. Wälder sterben, die Stadtbäume sterben. Also es sieht eigentlich, wenn wir in die Medien schauen, echt richtig hoffnungslos aus. Erzähl uns doch mal ein bisschen was dazu, warum wir trotzdem Hoffnung haben dürfen und warum wir dem nicht so hilflos ausgeliefert sind, wie es oft scheinen mag.
Ja, dann nehmen wir mal als Beispiel, das war das Jahr 2020, also ein ziemlich trockenes Jahr. Von der Berichterstattung war da noch nicht ganz so viel Deprimierendes, aber das war auch ein Jahr, in dem schon viel gestorben ist, und seit 2018 sieht man viele tote Bäume. Es war aber gleichzeitig das Jahr, in dem wir den nassesten Februar seit Jahrzehnten hatten, mit 140 Liter auf einen Quadratmeter hier bei uns. Und naja, das ist doch irgendwie eine fantastische Chance. Das heißt, wenn wir es einfach nur schaffen, dieses Wasser, was es im Februar regnet, dann im Mai, wo die Trockenheit massiv anfing, den Pflanzen zu geben, dann wo ist da unser Problem, ne? Also das heißt, wir haben es im Februar, haben wir geguckt, dieses Wasser möglichst schnell loszuwerden, um dann im Mai zu sagen, oh, alles ganz schlimm, es ist kein Wasser da. Und damit ist einfach die Idee, wir müssen das Wasser bei uns behalten, bis wir es brauchen. Das ist ein relativ einfaches Prinzip. Und damit lösen wir direkt zwei Probleme. Weil wenn wir es bei uns behalten, an der Stelle, dann läuft es nicht oberflächlich ab. Dann macht es kein Flusshochwasser. Und Flusshochwasser war ja im Jahr 2021 ein massives Thema, so Stichwort Ahrtal. Also Wasser, was wir auf unserem Grundstück halten, das richtet keinen Schaden an. Und es wird uns später, wenn die Trockenphasen kommen, wird es uns nützlich.
Ja, jetzt haben wahrscheinlich viele mitgedacht und hatten gleich im Kopf die Entgegnung, ich kann es mir aber nicht leisten, mir eine riesige Zisterne eingraben zu lassen, um das Wasser zu speichern. Und da habe ich jetzt gleich die gute Nachricht, ihr dürft wieder diesen Widerstand loslassen. Davon spricht Thomas nämlich gar nicht oder zumindest nur ganz am Rande von diesem Wasserspeichern im Sinne Wasser aufheben in Zisternen und Regentonnen. Von was sprichst du denn?
Ja, uns die Regentonnen und Zisternen, die sind in meinem Kurs auch das letzte Modul, aber bei weitem ist der Boden der größte Wasserspeicher. Also ich hab einen Boden, als ich gestartet habe, kann der sehr schlecht Wasser speichern. Und ich hatte da zu dem Zeitpunkt, als ich angefangen habe, 1000 Liter in meinem Garten in Regentonnen und 12.000 Liter im Boden. Also das sind einfach so Standardwerte, die man recherchieren kann. Was kann so ein schlechter Sandboden speichern? Multipliziert man mit den Quadratmetern, dann kriegt man es raus.
Magst du
Das
das, kannst du
heißt,
das nochmal sagen, wie viel speichert ein Quadratmeter schlechter Boden, wie viel Wasser?
So etwa 30 Liter. 20 bis 30 Liter ist so die Untergrenze, die ein schlechter Boden speichert. Und ein guter Boden, also wenn es ganz nach oben geht, da sind wir bei Waldboden, der tiefgründig Humus hat und so. Und dann sind wir bei 300 Liter. Der speichert 10-mal so viel. Und wer jetzt also seinen Garten nimmt und sagt, also wenn ich jetzt, sagen wir mal, wenn ich von 30 Liter auf 100 Liter komme, dann kann man sich ja mal ausrechnen, wie viel Wasser das ist. Und in Regentonnen hat man keine Chance. Also den Platz wird man nicht haben. Und also auch Zisternen, außer dass die sehr teuer sind, wird man da auch. Also, in meinem relativ kleinen Garten sind es schon 11.000, 12.000 Liter, die im Boden. Wenn ich das also nur verdoppel, habe ich nochmal 12.000 Liter.
Ja, und vor allen Dingen ist es ja auch viel einfacher, das Wasser da wieder reinzubringen, weil der Boden bringt seine Fläche ja schon von selber sozusagen mit, was die Regentonne ja nicht tut. Da brauche ich irgendwie dann noch einen Zulauf übers Dach oder sowas. Dann muss ich irgendwie schauen, dass die Regentonne nicht überläuft. Das passiert beim Boden auch nicht, sondern der speichert einfach so viel, wie er speichern kann, gibt ja dann auch wieder relativ viel an die Pflanzen direkt wieder weiter. Das heißt, das ist ja dann noch gar nicht mit einbezogen, ne? Dass ja praktisch schon während es regnet, ziehen ja bestimmt, also stelle ich mir jetzt so laienhaft vor, ziehen ja auch die Pflanzen schon wieder Wasser aus dem Boden heraus, dass der dann wiederum nochmal aufladen kann. Das heißt also, das ist ja da noch gar nicht mit einberechnet in die Zahlen, die du gerade genannt hast, oder?
Ja, wobei das spielt natürlich auch eine Rolle. Da kann ein Boden irgendwann mal überlastet sein, wenn längere Regenphasen kommen. Ne? Und gerade wenn es regnet, ist ja schattig, ne? Dann sind die Wolken ja oben und dann läuft der Prozess, der durch die Sonne angetrieben wird, bei den Pflanzen, dann läuft er auch schwächer ab. Ne? Also das ist durchaus, ne? Also bei Böden, die schlecht Wasser aufnehmen können, ist das ein Problem. Aber da ist jetzt eben erstmal einer der ganz wichtigen Punkte, um Wasser auf dem Grundstück zu halten. Man muss es in seinen Boden bringen, man muss dafür seinen Boden kennen. Das ist ja, ne, also wie der Boden da das macht und ob er das gut macht, das hängt sehr von dem Boden ab, den man hat. Und das heißt, das ist eine der wichtigen Sachen, dass ich die Aufmerksamkeit der Menschen auf ihre Böden lenke. Also du kannst zum Beispiel, du kannst dir die Regentonne im Grunde schenken. Du kannst wenn du ein Haus hast und eine Dachfläche hast und du hast einen sehr sandigen Boden, also der kann das Wasser schlecht halten, nimmt es aber super auf, dann kannst du eigentlich dein Fallrohr in den Garten leiten und fertig. Ne? Und dein Wasser kommt in den Boden. Wenn du einen Lehmboden hast und vielleicht noch ein Gefälle hast, machst du es besser nicht, weil der wird das Wasser, wenn das zu viel wird, nimmt er das nicht auf. Es fließt irgendwie oberflächlich ab. Du kriegst eine Erosionsrinne und dein Nachbar unten drunter kriegt Hochwasser und freut sich nicht. Ne? Und ich habe tatsächlich Kursteilnehmer, denen sowas passiert und denen ich dann ein bisschen erklären kann, was sie jetzt tun können.
Kann jeder, der sich jetzt noch nie mit dem Thema so befasst hat, da jetzt irgendwie eine einfache Möglichkeit finden, da mal erste Informationen über seinen Boden zu bekommen? Oder woran merkt man, also sag's mal wirklich ganz laienhaft für jemanden, der sich vielleicht noch nie mit Boden befasst hat, wobei das ist sehr unwahrscheinlich, dass die Hörerinnen und Hörer das nicht getan haben, weil die meisten sehr gartenaffin sind. Dennoch, sag mal einfach so ein paar Stichworte, wie können wir rausfinden, was für einen Boden wir haben? Also ob der viel Wasser speichert oder wenig.
Ja, also die erste Geschichte beim Boden ist, also man kann die also auf drei Arten kategorisieren. Der Boden kann sandig sein, das sind so die größten Partikel, wenn man im Mikroskop guckt, und das ist ein Boden, also der nimmt Wasser super auf, fließt aber unterirdisch auch relativ fix weg. Ich bin hier in der Nähe von einem großen Fluss. Bei Niedrigwasser zieht er das raus. Ne, und dann geht es mit 10 Meter am Tag weg. Und das ist der Sandboden. Dann gibt es das andere Extremum ist ein Tonboden. Das sind die kleinsten Partikel. Das wird alles sehr dicht. Ne, das sind diese Böden, die Trockenrisse kriegen, die hart wie Beton werden. Und wenn da mal Wasser drin ist, kann der das sogar relativ gut halten, aber der nimmt es nicht gut auf. Ne? Also diese Betonoberfläche, das läuft da einfach weg. Und dann gibt es, wie das so oft, wie beim Buddhismus, ne, die besten Böden sind die in der Mitte. Da gibt es also das Wort ist Schluff, die Partikel, die dann in der Mitte sind. Also ein schönes Beispiel, wer Schluffböden hat, das sind Euphrat und Tigris, das Zweistromland, wo so die ältesten Städte der Menschheit entstanden sind, weil die hatten das Glück, die hatten einfach einen Boden, der super Wasser speichern kann, und deshalb konnten die landwirtschaftliche Überflüsse machen. Nun gut, ein Schluffboden ist so Geologie, da hast du Glück oder hast du Pech, den hast du oder hast du nicht, und wir in Deutschland haben den nicht so häufig. Aber ein Lehm, also eine Mischung aus den großen und den kleinen Partikeln, mit einem hohen Humusgehalt ist so gut wie Schluff. Das heißt, wir können durchaus den Boden so beeinflussen, dass er so gut wird. Das heißt, wir können menschengemachte Böden machen, die so das Wasser aufnehmen können.
Also so wie es der Wald ja auch tut. Also wir können praktisch dem Wald das nachmachen, ein Stück weit.
Genau. Und dann eben zum Teil, also bei dem Wald ist das so eine Sache. Also ich habe hier mit einer Geschichte Bodenverbesserung 2014 angefangen. Das Stichwort ist Terra Preta. Und habe bis in 4 Jahren bis 2018 nicht viel Verbesserung erzielt, weil ich es falsch gemacht habe. Und inzwischen weiß ich aber, wie man es besser machen kann. Und dann ist der Punkt, also sagen wir, der Wald braucht da 100 Jahre für. Und wir können es in 4, 5 Jahren hinkriegen. Ne? Also das heißt, wir sind da einfach ein bisschen fixer. Der Wald ist auch geduldiger. Ne? Also so ein Wald, der lebt tausende von Jahren, dem ist das egal, wenn der 100 Jahre braucht. Bei uns Menschen ist das blöd, wenn wir sagen, in 100 Jahren habe ich einen super Boden.
Ja. Es ist schön dann für unsere Nachfahren, für uns selber ist es natürlich nicht mehr so relevant. Ja. Du hast jetzt von 4, 5 Jahren gesprochen, nur dass wir mal auch uns das so vorstellen können. Also du hast jetzt von deinem extrem sandigen Boden gesprochen mit, was hast du gesagt, 30 Liter, glaube ich, pro Quadratmeter, den der speichern kann. Bis wohin kannst du den dann in 4, 5 Jahren bringen?
Puh, ich kann,
also nur
ich
mal so das, Pi mal
ja,
Daumen.
Ja, ich habe das nicht gemessen. Was ich sagen kann, ist, ich habe in 4, 5 Jahren, ich habe Regentonnen, aus denen ich eben zusätzlich bewässere. Und ich habe meinen Bewässerungsbedarf halbiert in 5 Jahren. Also das, was ich zusätzlich drauf tun muss, das habe ich gemessen, ne? Und das ist jetzt nur noch die Hälfte. Also wenn ich den Topinambur vorher wöchentlich gießen musste, muss ich den mit der gleichen Menge jetzt nur noch 2 wöchentlich gießen.
Okay, und das, obwohl du es am Anfang falsch gemacht hast?
Das heißt eigentlich erst durch die, richtig, also also 2018 war das noch die doppelte Menge, obwohl ich gedacht habe, ich tue was. Und also ich habe es aber nur oberflächlich gemacht und man muss an der Stelle in die Tiefe. Also seit 2018 mache ich das und habe seitdem diese Halbierung hingekriegt.
Okay, also das hört sich ja schon mal, wie soll ich sagen, sehr, sehr hoffnungsvoll an, dass das jetzt keine endlose Aufgabe ist und dass es auch relativ schnell dann doch relativ deutliche Veränderungen gibt. Jetzt lass uns noch mal ein bisschen aus dem Garten rausgehen und das große Ganze betrachten. Du hast in dem Vortrag, den ich von dir gehört habe, so schön den Wasserkreislauf nochmal dargestellt. Allerdings habe ich, obwohl ich bisher dachte, ich kenne den Wasserkreislauf, da ziemlich viel Neues dazugelernt. Magst du uns da mal noch die entscheidenden Punkte bitte sagen, die uns in der Schule leider meist unterschlagen werden oder eigentlich fast immer?
Ja, also da geht es darum, ich bin ja ein alter Knopf und also ich habe die Dinge vor allen Ernstes vor 50 Jahren gelernt in der Grundschule. Und da ist bei dem Wasserkreislauf, da funktioniert der so, über dem Meer verdunstet das Wasser, dann bilden sich Wolken, dann kommt der Wind, bringt die Wolken übers Land, dann regnet es und naja, und dann fließt das Wasser durch den Fluss wieder zurück ins Meer. Ein bisschen geht jetzt Grundwasser, aber dann, wenn die Grundwasserspeicher voll sind, ist vorbei. Und das ist der Wasserkreislauf. Und was daran sehr stark verkürzt ist, im Durchschnitt ist es so, 40% von dem Regen, der auf der Welt aufs Land fällt, ist auch auf dem Land verdunstet. Der ist nicht auf dem Meer verdunstet. Ne? Es ist eigentlich eine ziemlich logische Sache. Auch auf dem Land verdunstet ja Wasser. Wie weit trägt das eigentlich zum Regen bei? Und dann ist die Antwort so zu 40% im weltweiten Durchschnitt. Aber nur ist natürlich ein Durchschnitt so eine Sache. Du bist Mathematikerin, ne? Also man kann in einer durchschnittlich 20 Zentimeter tiefen Pfütze ersaufen, in Anführungsstrichen. Ist für mich so ein Spruch als Statistiker. Und es gibt Regionen in der
Welt. Also um das nochmal genauer zu machen für die Nicht-Mathematiker, wenn die Pfütze im Durchschnitt 20 Zentimeter tief ist, kann es trotzdem eine Stelle geben, die 2 Meter tief ist. Und wenn die Pfütze einfach groß genug ist und an den anderen Stellen ausreichend flach, dann ist sie im Durchschnitt trotzdem 20 Zentimeter tief. Und das ist tatsächlich sehr wichtig, das sich klar zu machen für das, was Thomas uns gerade erzählt. Wenn wir sagen, im Durchschnitt 40% des Wassers, das von oben runterkommt, ist über Land verdunstet, weil natürlich manche Länder einfach sehr nahe am Meer sind und manche weiter weg. Und also sind da so viele Faktoren. Bis zu wie viel Prozent sind es denn in Ländern, wo viel Wasser überm Land verdunstet? So muss ich die Frage stellen.
Genau. Ja, und dann ist die Antwort über 80. Also eine von diesen Geschichten, es gibt in der Forschung, die heißen dann Flying River. Und das ist sozusagen, es gibt Flying River, weil eben das Wasser sich gasförmig durch die Luft bewegt. Und wir sitzen in der Tat an der Quelle des längsten Flying River dieses Planeten. Der startet hier in Europa, nördlich der Alpen, und geht dann über den asiatischen Kontinent. Und der Norden von China ist über 80% von diesem Flying River, was die Niederschläge angeht.
Okay, abhängig. Ich sage das jetzt nochmal in meinen laienhaften Worten. Das heißt also, Wasser, das hier bei uns verdunstet, kommt teilweise in China als Regen wieder auf die Erde.
Genau. Es ist bis dahin 7 oder 8 Mal geregnet und wieder verdunstet. Okay. Man kann es sich als so eine Spirale vorstellen. Ne? Und also die Wassermengen, die da transportiert werden, sind riesig. Also ein Beispiel beim Amazonas ist der Flying Amazonas. In Südamerika gibt es auch und da gibt es auch solche Regionen. Und der Flying Amazonas transportiert 5-mal so viel Wasser wie der Amazonas, den man so sieht. Also den sieht man, wenn überhaupt, mal an Wolken, aber eigentlich, ne, solange die Wolken sich nicht gebildet haben, ist auch Wasser in der Atmosphäre, dann sieht man gar nichts. Und da bewegt sich aber 5-mal so viel Wasser wie im Amazonas. Und auch bei uns in Deutschland ist das schon so. Wir haben da ein massives Ost-West-Gefälle. Das wissen vielleicht noch viele. In Brandenburg regnet es viel weniger als in Paderborn. Aber dass dieser Effekt daran liegt, dass schon Paderborn einen höheren Anteil an Landverdunstung fürs Wasser hat. Und wir in Westdeutschland, wir schwächeln, wir liefern denen den Regen nicht. Wenn wir also an der Stelle unser Verhalten ändern, sind wir Regenmacher für Brandenburg, die es dringend brauchen können.
Okay, jetzt kommen wir auch langsam an den Punkt, warum dieser andere Blick auf den Wasserkreislauf mir so viel Hoffnung gemacht hat und es hoffentlich auch jetzt hier deutlich wird für alle, die hier jetzt gerade lauschen. Sag's nochmal bitte in ganz deutlichen Worten, warum ist der Wasserkreislauf, so wie du ihn uns jetzt gerade gezeigt hast, ein riesiger Quell der Hoffnung für unsere Erde?
Ja, weil wir diskutieren im Moment viel Klimawandel und den diskutieren wir von einem Gas, vom CO2 und vom Kohlenstoff her. Und das ist eine etwas deprimierende Geschichte. Ne? Und dann lesen wir wieder jedes Jahr in der Zeitung, nee, der CO2-Ausstoß ist trotzdem gestiegen. Und das muten wir auch unseren jungen Leuten zu. Und da würde ich an der Stelle auch die das tun, würde ich mal darauf hinweisen, was meinst du, was du in 5 Jahren tust? Ist es dann besser geworden oder ne, was glaubst du selber? Und bei diesem anderen ganz klimawirksamen Gas, bei dem H2O, da haben wir Anpacker. Also das heißt, das können wir mit unserem Verhalten massiv beeinflussen. Wenn wir einen Boden entsiegeln, dann kann der Boden mehr Wasser aufnehmen und dann wird mehr Wasser verdunsten. Wenn wir Bäume pflanzen, dann werden diese Bäume Wasser verdunsten. Und dieses Wasser wird woanders wieder regnen.
Hast du da vielleicht auch noch mal irgendwie eine Zahl dazu, wie viel Wasser verdunstet so ein Baum? Also machen wir mal irgendeinen Durchschnittsbaum. Also einfach irgendwelche Zahlen, damit wir uns vorstellen können, wie viel Wasser geht da sozusagen raus aus dem Baum und wie viel von dem Wasser kommt dann ein paar Kilometer weiter unter Umständen wieder runter?
Ja, also ich habe eine 70-jährige Rostkastanie im Garten und die würde ich so auf gut 200 Liter jetzt, also an einem Sonnentag.
An einem Tag.
An einem Tag schätzen. Wenn ich eine 150-jährige Buche habe, dann schafft die 500 Liter am Tag. Die hat mehr Blattmasse und die Wurzel tiefer. Und wenn ich, also deshalb, da war die Birke an der Stelle, die ist nämlich, obwohl sie ja gar nicht so ein Riesenbaum ist, ist sie die stärkste Wasserpumpe. Also eine ausgewachsene, so die größten Birken, die bei uns so noch wachsen, die werden ja nicht so alt, die schafft 1000 Liter am Tag. Zwei so riesengroße Regentonnen verdunstet die in die Atmosphäre. Ein Baum. Also da kommt richtig viel zusammen.
Und das Wasser, das in die Atmosphäre verdunstet wird, kommt dann auch irgendwo wieder als Regen runter.
Das ist, ne, alles Wasser, was verdunstet, kommt auch wieder irgendwo anders auf. Ne? Und uns dann eben wieder und vorwiegend über Land. Ne?
Okay, jetzt bildet sich gerade bei mir eine weitere Frage. Was passiert denn dann eigentlich mit dem Wasser, das in die Kanalisation läuft? Also klar, das läuft dann irgendwie in eine Kläranlage. Und wie geht's mit diesem Wasser dann weiter? Wo geht das hin?
Ja. Das geht in den nächsten Fluss. Von da geht es ins Meer. Und auf dem Meer habe ich natürlich auch Verdunstung. Aber die beeinflusse ich damit nicht groß. Ne? Also der Meeresspiegel, den ich, wie ich den durch die Klärwerke steige, da tut sich nichts.
Okay,
Ne?
jetzt habe ich es verstanden.
Das heißt, wir Menschen neigen dazu, immer Wasser weg von der Verdunstung hin zum Abfluss. Und das heißt, wir Menschen rein, wir sind kulturell so drauf, dass wir die Verdunstung reduzieren. Und wenn wir uns das nur bewusst machen und uns anders verhalten, kriegen wir mehr Verdunstung. Und dann kommt dieser ganz wichtige Effekt, den kennt auch jeder. Wenn wir schwitzen, wird es kühler. Ne? Oder wir gehen im Sommer, gehen wir, wenn heiß ist, dann gehen wir schwimmen. Und wenn man dann rauskommt und ein bisschen Wind kommt, ah, herrlich. Ne? So, und das ist verdunstendes Wasser. Und Wasser braucht, wenn es verdunstet, egal ob das Pflanzen machen oder ob das auf der Oberfläche ist, man braucht ganz viel Energie beim Verdunsten und die wird aus der Umgebungswärme genommen. Das heißt, immer wenn wir mehr Wasser verdunsten lassen, haben wir einen Kühlschrank. Dann wird bei uns an der Stelle wird kühler. Also das kann man messen. Ich sag mal, bodennah gemessen habe ich solche Zahlen aus Wien, aus einer Großstadt. Derselbe heiße Tag. Die sagen irgendwie 32 Grad, das ist aber wieder ein Durchschnittswert. Und oberflächennah gemessen auf einem Betonparkplatz sind es über 60 Grad. Und unter Bäumen, schattig, mit einem Bereich, der auch nicht versiegelt ist, sind es 27 Grad. Das sind die Temperaturunterschiede, die wir durch Beschattung bei dem Baum und Wasserverdunstung in Summe, die wir da hinkriegen.
Ja, und wir glauben ja eigentlich eher immer, das ist nur der Schatten, der es kühler macht, ne? Aber der tatsächliche, wirkliche Kühleffekt ist die Verdunstung. Ja, ich bin gerade selber wieder total geflasht, obwohl ich jetzt mittlerweile ja schon zweimal einen Vortrag von dir gehört habe. Ich höre jedes Mal neue Dinge. Ich habe jetzt gerade noch mal diesen Gedanken mit dem, ob es in die Kanalisation läuft oder in den Garten. Wir haben zum Beispiel hier am Haus von der einen Hausseite ein Fallrohr. Da bin ich noch nicht dazu gekommen, eine Regentonne hinzustellen und lasse es jetzt halt einfach in das Fallrohr reinlaufen. Also es das heißt, es geht in die Kanalisation und ist weg. Wenn ich jetzt da einfach einen Schlauch dran mache und das zu unserer Buche hinleite, die daneben steht, die bestimmt auch schon 40, 50 Jahre alt ist, dann ist einfach mit diesem einen klitzekleinen Schritt spare ich quasi das ganze Wasser, das ich jetzt hier weglaufen lasse, indem ich es wieder in die Atmosphäre gebe. Das ist ja unfassbar.
Ja, du musst ein bisschen aufpassen. Also, weil, wie gesagt, wenn du einen sehr lehmigen Boden hast, dann nimmt der vielleicht das Wasser nicht auf. Also, wenn du einen Sandboden hast, kannst du genau das tun und es wird funktionieren. Und wenn du einen sehr lehmigen Boden hast, dann wirst du vielleicht entweder Mulden brauchen, in denen das Wasser erstmal stehen kann. Du wirst viel mulchen müssen, also den Boden mit organischem Material bedecken. Und je nach der Menge des Regenwassers, die du versickern lassen willst, wirst du vielleicht auch noch einen Sickergraben, einen sogenannten Swale brauchen, ne, also da wirst du ein bisschen Strukturen ändern müssen. Aber das hängt davon ab. Das sind jetzt Dinge, die kann man nicht mehr allgemein sagen. Das ist diese Sache, dein Boden bestimmt, was zu tun, was sinnvoll ist.
Wobei selbst dann ist es ja jetzt nicht unfassbar viel Arbeit. Also es ist bei weitem nicht so anstrengend, wie eine Zisterne eingraben zu lassen.
Ja. Und wenn du zum Beispiel, also wir haben Niederschlag ist bei uns, sagen wir mal, ich weiß nicht, wie er bei dir ist, also bei mir ist er die letzten, in diesen trockenen Jahren, ist er wirklich ein 10-Jahres-Schnitt von so 700 Liter auf einen Quadratmeter. Wenn du also 100 Quadratmeter Dachfläche hast, regnet es auf diese Dachfläche 70.000 Liter. Und dann ist noch mal wieder so eine Daumenpeilung, 5% davon verdunsten auf dem Dach direkt wieder. Und 95% davon die Kriste. Also du musst noch mal 300.000 Liter abziehen und dann sind wir bei 66.500 Liter Wasser, die du aus der Kanalisation rausnimmst, die du dem nächsten Flusshochwasser wegnimmst, ne? Weil sonst geht es ja in den, was du in die Kanalisation leitest, ist in einer Stunde spätestens in dem nächsten Fluss, wo du wohnst, ne? Und was du in die Verdunstung gibst.
Wow, also nochmal, diese Zahlen sind für mein Dach und ein Jahr, was du jetzt gerade gesagt hast. Es ist unfassbar. Also, und ich würde jetzt auch tatsächlich an dieser Stelle mit diesen Zahlen gerne unser Gespräch beenden, weil ich mir wünsche, dass alle, die uns heute hier gelauscht haben, das mal auf sich wirken lassen, was uns das für einen unfassbaren Hebel gibt, den wir relativ leicht betätigen können und wo wir in unseren Gärten einfach so eine große Macht haben. Also was wir da alles tun können. Also ich danke dir von ganzem Herzen, dass du das so eindrucksvoll hier jetzt nochmal dargestellt hast. Und ich glaube, wir lassen es jetzt wirklich an dem Punkt gut sein, denn die Informationen, wie genau setze ich das jetzt um? Also was gibt es da alles für Möglichkeiten, die finden die Menschen in deinem Buch. Zum einen, das ich natürlich verlinken werde in der Podcast-Beschreibung. Zum anderen auf deinem Blog gibt es ganz viele Informationen, die ich auch verlinken, den ich natürlich auch verlinken werde. Und es gibt auch jede Menge Kurse von dir. Die finden wir wahrscheinlich auch alle auf der Webseite, oder?
Ja, wobei die, also im Frühjahrssemester sind die Volkshochschulkurse jetzt gerade vorbei, da geht es im Herbst weiter. Ja, eine Bitte habe ich nämlich da an der Stelle, weil ich finde, ne, also weil diese Themen sind so wichtig und wir hatten anfangs gesagt, ich habe es irgendwie an der Schule, haben wir es unvollständig gelernt. Wäre es dann nicht super, wenn man es an der Schule ein bisschen vollständiger lernen würde? Und das ist gerade ein Projekt von mir und für dieses Projekt brauche ich Erdkundelehrer.
Okay, also
Ja,
alle
also.
Erdkundelehrer, die gerade lauschen, schleunigst auf Thomas Webseite am besten und oder E-Mail. E-Mail ist wahrscheinlich am
Ja,
besten, ne? Dann
genau. Dann
verlinke ich das auch gleich noch.
ich habe einen Fragebogen gemacht und da ist übrigens, wer den ausfüllt, kriegt zur Belohnung mein Buch.
Okay.
Ne? Also das heißt, da ist im Moment die, also weil ich denke, also ich habe mal so geguckt, was läuft im Erdkundeunterricht und was läuft zum Thema Wasser und Klimawandel und ich glaube, ich hätte da was zu sagen.
Okay. Richtest du dich mit diesem Fragebogen auch an Grundschullehrer, die das ja schon in der im ersten Schritt den Kindern vermitteln oder nur an Erdkundelehrer?
Also Erdkundelehrer und zwar vorrangig in Anführungsstrichen Mittelstufe, ne, aber auch Oberstufe.
Okay, gut. Da also geht es um die weiterführenden Schulen dann jetzt erstmal.
Genau.
Okay. Ja, also verlinke ich alles und ja, gehe aus diesem Gespräch nochmal hoffnungsvoller heraus, als ich so und so schon bin und werde gleich mich dran machen, unsere Dachhälfte dem Baum zugutekommen zu lassen und nicht mehr dem Grund, der Kanalisation. Ich
Schau
danke.
vorher, welchen Boden du hast.
Ja, also das weiß ich schon. Ich weiß, dass ich da ein bisschen graben muss dafür, weil wir haben tatsächlich hier sehr lehmigen Boden und wir haben es auch, weil genau an dieser Ecke ist auch ein Kellerfenster und da haben wir es auch schon erlebt, dass dann einfach die Dachrinne übergelaufen ist und es dann direkt in den Keller reingelaufen ist, weil da ist so und so einiges zu tun, bodentechnisch in dieser Ecke und da passt es super zusammen. Ja. Ich übergebe noch einmal das Wort an dich für einen letzten abschließenden Satz und dann ja nochmal ganz herzlich danke.
Ja, also mein letzter Satz ist, wenn man auf das Thema Wasser achtet, hat man ein Riesenthema, was das Thema Klimawandel angeht. Wir können also bei uns eine Abkühlung erreichen, die ist weit über 2 Grad, was da im Moment diskutiert wird. Und was mich auch optimistisch macht, es gibt in vielen Städten Initiativen, meistens heißen die Schwammstadt, und wo die Stadtverwaltungen, die Grünflächenämter anfangen umzudenken und genau solche Dinge tun, mehr Wasser in der Stadt halten zur Klimatisierung. Und das ist der Grund, warum ich eigentlich da an der Stelle, warum ich optimistisch bin.
Wunderbar. Jetzt schiebe ich doch noch was hinterher. Also auch alle, die in irgendeiner Form in der Gemeinde zuständig sind für Grünflächen, dürfen sich natürlich sicherlich auch gerne an dich wenden, um da weitere Informationen zu bekommen.
Genau. Und auch Kontakte, was so Beratungen, Schwammstadt und so, das mache nicht ich. Das machen Leute, die da mehr von verstehen, aber ich kenne die.
Okay, also Vernetzung finde ich an der Stelle natürlich auch unglaublich wichtig. Und da ist Thomas, glaube ich, ein hervorragender Ansprechpartner. Vielen Dank.
Dankeschön.
So, ich hoffe, es hat sich für dich ebenso gelohnt, dass ich diese Folge nochmal hochgeholt habe wie für mich. Und wie versprochen bekommst du natürlich gleich noch die Sprachnachricht von Thomas, die er mir geschickt hat auf meine Frage. Und die lese ich dir jetzt einfach mal vor, dass du weißt, was sich erwartet. Ich habe ihn gefragt, wie hat sich die Wasserlage in Deutschland seit unserem Gespräch letztes Jahr verändert und was bedeutet das für unseren Umgang mit unseren Böden im Garten und auch in der Stadtplanung sowie auf landwirtschaftlich genutzten Flächen? Die Antwort ist sehr erhellend und er hat auch noch einen Aspekt mitgebracht, der auch ziemlich spannend ist, also hör auf jeden Fall rein. Und wenn du mehr über Thomas und seine Arbeit erfahren willst, mehr über das Thema Wasserernten, wie er es so schön benennt, dann schau in die Podcast-Beschreibung, da habe ich sein Buch verlinkt und auch seine Webseite und auch weiterhin seine E-Mail-Adresse, denn die Sache mit den Erdkundelehrern, die er in dem Gespräch angesprochen hat, die ist nach wie vor aktuell. Also wenn du in der Schule Kindern das Thema Wasser näher bringst, dann setz dich doch mal mit Thomas in Verbindung und tauscht euch aus. Das ist mit Sicherheit für beide Seiten total wertvoll. Außerdem habe ich dir einen Kurs von Thomas verlinkt, der im Herbst stattfindet, sodass du dich dann super gut aufs nächste Jahr vorbereiten kannst mit deinem Garten für eine Wassersituation, die auch wie auch immer aussehen wird. Es ist ein Online-Kurs über eine VHS, also in einem virtuellen Kursraum, und ich sage dir jetzt an der Stelle auch mal den Preis dazu. Der kostet 20 € für 7 Wochen Selbstlernkurs sozusagen über dieses Thema Wasser. Und du hast ja jetzt in dem Gespräch mitbekommen, wie spannend Thomas das Thema aufbereitet und wie klar und verständlich. Also das lohnt sich auf jeden Fall total, wenn du einen Garten hast und da ja einfach ein bisschen deinen Garten fit machen willst für die nächsten Jahre und die Wassersituationen, die auch immer kommen mögen. So, und jetzt noch die Antwort von Thomas. Viel Spaß.
Ja, hallo Silvia. Was hat sich geändert seit dem späten Frühling 2023? Da hat sich ganz viel geändert. Und zwar gerade wirklich kurz danach. Da hat die Natur den Schalter umgelegt. So mit dem frühen Sommer 2023, ich denke, haben wir die meisten in Deutschland mitbekommen, ist es sehr nass geworden. Also wir hatten jetzt so zumindest die nassesten 12 Monate, seit ich irgendwelche Daten habe hier bei mir im Ruhrgebiet. Und vorher war die Dürre, die Trockenheit immer so im Fokus. Und plötzlich sind wir auf der anderen Seite und das wird alles ganz fürchterlich nass. Was bedeutet das für unseren Umgang mit unseren Böden? Das ist spannenderweise gar nicht so ein Unterschied, ob wir Dürre haben oder ob wir viel Regen haben. Ich habe bei Dürre immer gesagt, es ist wichtig, das Wasser im Boden zu halten. Da ist der Grund dann, dass die Pflanzen noch Wasser haben, wenn es länger nicht regnet. Aber Wasser, was in den Boden kommt, macht auch kein Hochwasser. Und deshalb sind diese Strategien, für die ich mich immer einsetze, Wasser in den Boden zu bringen, die sind an der Stelle das Entscheidende, egal ob es trocken ist oder ob es nass ist. Also das Wasser, was im Fluss das Hochwasser macht, das ist immer Wasser, was vorher auf irgendwelchen Böden abgeflossen ist und nicht in den Boden konnte. Wenn man also schafft, seinen Boden wasseraufnahmefähiger zu machen, dann gewinnt man auch bei starkem Regen. Man da tun kann, also ich sage mal ein paar Stichworte. Es gibt eine Menge Erdarbeiten, also ein ganz wichtiges Prinzip ist, wenn man oberflächlichen Abfluss hat, den hat man bei Lehmböden häufig und wenn man dann noch leichtes Gefälle hat, dann ist das Wasser weg in den nächsten Bach und da helfen Sickergräben. Also das sind die sind senkrecht zum Gefälle und in den Sickergräben selber ist kein Gefälle und die halten das Wasser auf dem Grundstück und es hat anschließend ein, zwei Tage Zeit zu versickern und der Lehmboden kann das Wasser nicht so schnell aufnehmen und da hat man an der Stelle dann eine Hilfe. Ja, eine weitere Geschichte, die auf jeden Fall, mit der man dem Boden immer was Gutes tun kann, ist, den Humusgehalt des Bodens zu steigern. Immer wenn ich den Humusgehalt des Bodens steigere, kann der anschließend Wasser besser aufnehmen und Wasser besser halten. Also da gibt es so eine Faustregel, 1% Humusgehalt im Boden macht zusätzliche 6 Liter pro Quadratmeter Wasser und das hilft auf jeden Fall. Das kann man in seinem privaten Garten machen, auf seinen Grundstücken rund ums Haus. Wenn es so nass ist, sind einfach die Regentonnen nicht so wichtig, die werden eh nicht gebraucht. Aber der Boden bleibt wichtig. Er ist eh das mit Abstand wichtigste Faktor, wenn es um das Wasser geht. Ja, auf landwirtschaftlich genutzten Flächen. Die Bauern haben jetzt im letzten Winter an vielen Stellen wirklich kämpfen müssen. Sie sind so automatisiert, sie haben so Riesenmaschinen. Und ich besuche häufig in Niedersachsen, da in der Gegend von der Weser, da bin ich oft und da konnte man in diesem Herbst sehen, die konnten zum Teil ihren Mais einfach nicht ernten. Weil die schweren Maschinen haben sich festgefahren in dem lehmigen Boden, den die da hatten, und dann blieb alles stehen und ist erst irgendwie im späten Winter irgendwie war da mal eine Gelegenheit zu ernten. Und da merken wir so die Nachteile von unserer so mechanisierten Landwirtschaft. Mit solchen Extremen kommen die nicht gut klar. Naja, diese schweren Maschinen verdichten natürlich den Boden, die sorgen dafür, dass er noch schlechter Wasser aufnehmen kann, dass es oberflächlich dann steht oder abfließt. Und so, dass man so ein bisschen sagen kann, klar, also ein bisschen biologischer Landwirtschaft betreiben könnte an der Stelle helfen. Ich verstehe aber auch die Bauern, die sind natürlich in ihren Zwängen. Die paar Leute, die sich noch so um unser Essen kümmern, da muss natürlich jeder einzelne Riesenflächen bearbeitet kriegen. Und wie soll das anders gehen als mit den großen Maschinen? Da ist wenig zu machen. Untersaaten ist so ein Thema, was Bauern noch machen können, also Klee unter Mais, solche Dinge, um bisschen besser den Boden auf solche Ereignisse vorzubereiten. Ja, das ist jetzt so das, was da passiert ist. Das hat natürlich jetzt nicht nur die negativen Auswirkungen, auf die schaut die Medienlandschaft ja immerhin. Ne? Ich sage immer, es gibt zwei schlechte Nachrichten eigentlich in den Medien in Bezug auf den Regen. Die eine Meldung ist, es regnet nicht, dann ist Dürre und alles ganz schlimm. Und die andere Meldung ist, es regnet und dann haben wir irgendwo Hochwasser und es ist auch schlimm. Eine positive Wirkung von dem, was jetzt im letzten Jahr passiert ist, die kann man sich schön anschauen. Im Internet gibt es vom Helmholtz-Institut einen sogenannten Dürremonitor, den kann man in Google schnell finden. Und dieser Dürremonitor, der eigentlich bis zum letzten Sommer recht dramatische Lage angezeigt hat, speziell in tieferen Bodenschichten war alles ausgetrocknet. Das sah nicht gut aus für die deutschen Böden. Und dieses nasse Jahr, dieser diese lange Niederschlagsphase, die wir jetzt hatten, mit fast jedem Monat über 100 Liter pro Quadratmeter, die hat einfach auch wieder viel aufgefüllt. Also wenn wir aktuell gucken, dann gibt es die üblichen Kandidaten oben in Ostdeutschland, wo der Boden immer noch oder wieder dürr ist, trocken ist. Das ist die Magdeburger Börde, so in der Mitte von Ostdeutschland und im Süden die Dresdner Gegend. Und aber da fürchte ich an der Stelle, die wird immer vergleichsweise trocken sein. Aber diese flächendeckende Bodenaustrocknung, die wir vorher beobachtet haben, die ist jetzt weg. Ja, dann hätte ich an der Stelle noch eine Sache, die ich Zuhörern irgendwie mitgeben will. Unsere Medien, die neigen immer so zu Panik, ob Dürre oder ob Starkregen. Und deshalb wird man auch dauernd gewarnt. Ich habe natürlich auch so ein Handy und das warnt mich dauernd vor Starkregen. Und ich sage mal so, zumindest 90% dieser Warnungen, da passiert anschließend nichts. Und das hat ein bisschen damit zu tun, was ist eigentlich Starkregen mit der Definition? Und der Deutsche Wetterdienst spricht sehr schnell von Starkregen. Das ist also bei, ich glaube, 35 Liter in 6 Stunden, das nennt er schon Starkregen. Und da passiert aber eigentlich noch nichts. Wenn da schon was passiert, ich sag mal, der stärkste Regen, der beim laut deutschem Wetterdienst mal in dem Zeitraum runtergegangen ist, waren knapp 300 Liter bei Münster. Es war im Jahr 2014. Und jetzt stellt man sich vor, bei 40 Liter wird schon alles absaufen. Wie sähe denn dann bei 300 Liter die Landschaft aus? Also man kann schon fast davon ausgehen, bei 40 Liter passiert nichts. Also würde ich statt der Warnungen an der Stelle lieber auf die Zahlen gucken. Wie viel Niederschlag ist denn zu erwarten? Und dass man selber da, wo man wohnt, so eine Idee hat, ja, ab wann wird es bei mir denn unangenehm? Ist es schon bei 50 Liter? Habe ich da Wasser im Keller? Ist es bei 100 Liter? Ist es bei 150 Liter? Da einfach mal ein bisschen gucken. Und vielleicht, wenn man irgendwo neu wohnt, auch mal Nachbarn fragen, die da schon länger wohnen. Das wäre an der Stelle so eine Möglichkeit, um ein bisschen weniger Panik zu haben und ein bisschen mehr Verständnis für die Sache. Ja, vielen Dank, Silvia, für die Fragen. Und ich freue mich, dass ich nochmal die Gelegenheit hatte, hier jetzt zu der neuen Situation ein bisschen was zu sagen. Dankeschön.